Ja gut, dann fange ich an. Also Postwachstum, eine Variante linksliberaler Krisenverdrängung. Vielleicht muss ich überhaupt erstmal nachreichen, wie es zu dem Thema gekommen ist. Es gab da eine Vortragsanfrage aus Halle, ob ich eben genau zu jener Postwachstumsbewegung was referieren will. Und ich habe dann die entsprechende Literatur studiert und zur Kenntnis genommen. Und ja, mir war relativ schnell dann klar, dass ich auch dieses Referat halten werde. Denn ich würde sagen, darauf komme ich später noch im zweiten Teil zu sprechen, dass diese Postwachstumsbewegung typisch postmoderne Züge in sich trägt. Und ich würde es zuallererst festmachen an dem liberalen Charakter der Postwachstumsbewegung. Und diesen liberalen Charakter habe ich ja auch schon in dem Ankündigungstext, darauf habe ich ja schon verwiesen. Das heißt, ich sehe mich da auch durchaus in der Begründungspflicht, diesen liberalen Charakter nochmal nachzuweisen. Das Thema dieses Wochenendes ist ja gesellschaftliche Naturverhältnisse und diese Doppelung von Gesellschaft und Natur lässt ja unmittelbar denken an den Zusammenhang von Kultur und Natur. Und da ich hinsichtlich eben dieses liberalen Charakters dieser Bewegung in der Begründungspflicht stehe, werde ich versuchen, im Folgenden in so einem kleinen historischen Durchgang das Kultur-Natur-Verhältnis des Liberalismus zu reflektieren. Und ich möchte mich da zuerst auf Immanuel Kant beziehen, später auf Silvio Gesell. Warum ich mich auf die beziehe, ich hoffe, das wird dann deutlich im Laufe des Vortrags. Und um nur kurz einen historischen Kontext anzuzeigen, also Immanuel Kant hat bekanntlich Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts sein Unwesen getrieben. Und ich denke, dieser historische Kontext zeichnet sich dadurch aus, dass sowas wie das Wertabspaltungsverhältnis hier historisch zum ersten Mal ausentwickelt war. Also ich kann darauf jetzt natürlich nicht näher eingehen, aber die protokapitalistischen Formen des Staatsabsolutismus waren überwunden und zum ersten Mal war das ausentwickelt, was wir als Wertabspaltungsverhältnis begreifen. Nun, wie sieht der Kulturbegriff bei Kant aus? Ich denke, um zu verstehen, was Kant in all seinen Schriften unter Kultur begreift, muss man sich den Zirkulationsbegriff bei ihm anschauen. Denn ich würde sagen, der Zirkulationsbegriff ist der Ausgangspunkt des Kulturverständnisses bei Kant. Und er apostrophiert ganz grundsätzlich erstmal ein Identitätsverhältnis an der Zirkulation. Das heißt, der freie Wille des Waren- und Geldbesitzers finden eine Konkurrenz, eine Identität eben im Akt des Tausches. Und worauf geht der freie Wille von Waren- und Geldbesitzern? Auch das dürfte naheliegen, der freie Wille geht auf den Wert. Das heißt, um den Kulturbegriff näher zu fassen, muss man sich mit dem Wert Verständnis bei Kant auseinandersetzen. Und ich denke, da ist erstmal ganz wesentlich, dass der Wert für Kant eine gedankliche Abstraktionsleistung ist. Das heißt, ein gedankliches Urteil. Wert ist nichts anderes als das Urteil der Warenbesitzer über die am Markt zirkulierenden Waren. Das heißt, in dem Urteil Ware ist Geld wert, verwirklicht sich dieses Identitätsverhältnis, das Kant da apostrophiert. Und über diese gedankliche Abstraktion nach Kant erfolge so etwas wie die Sublimierung der Bedürfnisse. Durch diesen Tausch und dieses Identitätsverhältnis an der Zirkulation lösen sich die Menschen von ihrem unmittelbaren Nahrungstrieb, der sozusagen noch roh gefasst wird, sublimieren diesen Nahrungstrieb und moralisieren dadurch ihre Leidenschaften. Kurzum, an der Zirkulation findet eine Kultivierung der Bedürfnisse statt und dadurch eben auch ein Fortschritt, der bekanntermaßen auf die ganze Menschheitsgeschichte appliziert wird. Allerdings führt Kant in diesen Wertbegriff eine Distinktion ein. Er trennt nämlich einen direkten Wert von einem indirekten Wert. Der direkte Wert, das ist die Ware, bekanntermaßen, und in der Ware inkorporieren sich eben diese Bedürfnisse. Das heißt, der freie Wille des Warenbesitzers geht in seinem Werturteil auf das konkrete Bedürfnis. Demgegenüber wird der indirekte Wert gestellt von Kant. Der indirekte Wert betrifft das Geld. Und nach Kant inkorporiert sich in dem Geld das schlechthin Bedürfnislose.
Sagst du mal, auf welchen Text du dich gerade beziehst?
Nö, also die Quellen sind eigentlich in dem Text, den ich in der Exit geschrieben habe, alle, stehen da alle, aber es ist eben hauptsächlich die Geschichtsphilosophie, mutmaßlicher Anfang der Menschheitsbedürfnisse, da kommt diese Passage mit der Kultivierung. Und der freie Wille des Geldbesitzers geht in seinem Werturteil jetzt nicht auf das Bedürfnis, sondern eben auf das schlechthin Bedürfnislose, man könnte auch sagen auf das schlechthin Abstrakte, auf die Negation aller Bedürfnisse. Und ich denke, dass sich in dieser Aufspaltung von direktem und indirektem Wert schon ein Widerspruch anzeigt. Denn bekanntlich, ich denke, das kann ich hier einigermaßen voraussetzen, deswegen werde ich darauf nicht näher eingehen, bekanntlich ist die Identität gar kein, ist die Zirkulation gar kein Identitätsverhältnis. Nach Marx gibt es ja bekanntlich eine Ware, die mehr Wert produziert, als sie kostet, nämlich die Arbeitskraft. Das heißt, in Wahrheit besteht ein Verhältnis der Nicht-Identität zwischen Produktion, eben diesen ganzen Kategorien, abstrakte Arbeit, Verwertung, Mehrwert einerseits und Zirkulation andererseits. Um mit Marx zu sprechen, könnte man sagen, das Identitätsverhältnis an der Zirkulation ist ein Schein. Und ich würde sagen, es ist typisch für den Liberalismus durchaus, dass dieser Schein der Identität an der Zirkulation aus sich heraus in einen strukturellen Antisemitismus mündet. Denn der Schein der Identität muss veräußerlicht werden oder die reale Nicht-Identität muss verdinglicht werden. Und Kant verdinglicht diese reale Nicht-Identität in eben diesem Geldsubjekt. Bei ihm ist das der Kaufmann. Denn der Kaufmann zur damaligen Zeit verkauft ja Waren nicht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um andere Waren zu kaufen, sondern er verkauft seine Ware, um eben dieses abstrakte, bedürfnislose, das Geld zu vermehren. Das heißt, der freie Wille des Kaufmanns geht in seinem Werturteil eben nicht auf das Tauschgesetz, nicht auf die freien Bedürfnisse, sondern auf den Bruch dieses Gesetzes. Er geht eben nur auf das Abstrakte. Das heißt, das Geldsubjekt repräsentiert in seinem Willen und in seinem Werturteil den Betrug oder die Übervorteilung. Und da der Kant nun mal erkannt ist, bleibt es bei diesem strukturellen Antisemitismus nicht. Ich habe das ja auch in meinem Text ausgeführt, deswegen werde ich es auch eher nur kursorisch hier behandeln. Und dieser strukturelle Antisemitismus wird bei Kant dann auch manifest. Also er spricht ja auch vom Judentum als einer Nation von Kaufleuten oder von einer Nation von Betrügern. Das heißt, der Kulturbegriff, wie ihn Kant fasst, setzt zwangsläufig so etwas wie eine Gegenkultur aus sich heraus und diese Gegenkultur wird ja ganz eindeutig als jüdisch gefasst bei Kant. Und da stellt sich für Kant natürlich die Frage, wie er damit umgeht, dass er auf der einen Seite einen Kulturbegriff behauptet, andererseits aber gleichzeitig eine Gegenkultur daraus entsteht. Und er geht mit diesem Widerspruch so um, dass er sagt, diese Gegenkultur muss kultiviert werden. Was heißt das? Das heißt für ihn, dass der freie Wille zum Betrug des Kaufmanns genauso unter das Identitätsgesetz der Zirkulation gebannt werden muss, wie der freie Wille des einfachen Warensubjekts, das scheinbar nur seine Bedürfnisse befriedigt. Allerdings scheint Kant durchaus die Hoffnung aufgegeben zu haben, dass sich diese Gegenkultur des Judentums moralisieren lässt. Und da möchte ich mal ganz kurz ein Zitat vortragen. Denn Kant spricht von einem, ich zitiere, vergeblichen Plane, dieses Volk, also das Judentum, in Rücksicht auf den Punkt des Betruges und der Ehrlichkeit zu moralisieren. Und ich werde jetzt zu dem Naturbegriff bei Kant kommen. Und dieser Naturbegriff ist natürlich vermittelt mit dem Kulturverständnis, das ich gerade eben skizziert habe. Denn wenn der Wertbegriff nur auf die Zirkulation, also dieses gedankliche Urteil, beschränkt ist, geht damit ja zwangsläufig eine epistemologische Reduktion einher. Denn das, was Produktion, abstrakte Arbeit, Verwertung ausmacht, kann dann ja gar nicht mehr in den Blick kommen. Also ist die Folge, dass Kant diese Produktion gewissermaßen naturalisiert oder ontologisiert. Und das findet man auch in seiner Geschichtstheorie, wenn der Hans die Quelle will, auch in dem Text Mutmaßlicher Anfang der Menschheitsgeschichte, wo er eben genau die Arbeit und die Zwietracht, also das, was dieses Produktionssubjekt ausmacht, anthropologisiert, also als eine Grundkonstante der Menschen überhaupt fasst. Das heißt, das Arbeits- und Konkurrenzsubjekt, dieses Produktionssubjekt, vertritt die menschliche Naturanlage. Und wie Marx es zur Kritik der Judenfrage, heißt der Text so?
Zur Judenfrage heißt er.
Zur Judenfrage, richtig. Wo Marx eben auch davon spricht, dass dieses Arbeits- und Konkurrenzsubjekt, dieses Produktionssubjekt, die Naturbasis dieses kultivierenden Zirkulationssubjektes darstellt. Ich werde versuchen, nochmal diesen Kultur-Natur-Dualismus, der hier aufscheint, zusammenzufassen. Das heißt, der Kulturbegriff besteht nach Kant darin, dass durch diese geistig-moralische Abstraktion an der Zirkulationssphäre die Menschen sich aus den rohen Verhältnissen der Vormoderne sozusagen herausentwickeln und eben diese Kultivierung der Bedürfnisse stattfindet, wobei eben genau dieses Postulat einer Kultivierung über die Zirkulation, weil es eben schon ein reduzierter Wertbegriff ist, wie ich das kurz dargestellt habe, eben dann in ja, die wahnhafte Vorstellung einer Gegenkultur des Judentums mündet. Das heißt aber auch für den Naturbegriff, dass Natur und Wertgesetz hier fälschlicherweise identifiziert werden. Das heißt, wir haben hier eine Ontologisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen. Und bei Kant ist es eben so, dieses Verhältnis von Natur und Kultur, dass er sagt, die Natur, also diese Naturanlagen dieses Produktionssubjekts, dieses Arbeits- und Konkurrenzsubjekt, sollen eben durch die Kultur weitergetrieben werden. Und dieses Weitergetriebenwerden ist ganz wichtig, weil es wird sich später abheben von Gesell und auch der Postwachstumsbewegung. Und genau dieses Weitergetriebenwerden, diese Naturanlagen müssen über Kultur weitergetrieben werden. Ich denke, das entspricht genau dem historischen Kontext, in dem Kant gelebt hat, nämlich der Wert muss hier ideologisch durchgesetzt werden. Und man kann dann zu dem abschließenden Fazit kommen, dass der frühe Liberalismus eben hier in Form von Kant als Durchsetzungsideologie des Kapitals bezeichnet werden kann. Ich möchte mich jetzt Silvio Gesell zuwenden, der später gelebt hat als Kant, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Gesell war ein anarchistischer Sozialreformer, bezieht sich unter anderem des Öfteren auf Pierre-Joseph Proudhon. Und um vielleicht den Unterschied im historischen Kontext anzudeuten, es ist nicht mehr so, dass hier das Kapital oder das Wertabspaltungsverhältnis neu in die Welt tritt zu diesem Zeitpunkt, sondern wie Marx das sagt, im 19. Jahrhundert, vor allem aber dann auch im 20. Jahrhundert, prozessierte das Kapital längst auf seinen eigenen Grundlagen. Das heißt, das Kapital hatte sich zu einem gesellschaftlichen Naturgesetz bereits ausentwickelt. Und das führt in letzter Konsequenz dazu, dass diese bewusst affirmative Reflexion dieser Formen bei Kant sozusagen bereits in eine Naturalisierung sich verkriecht. Das heißt, die Aufklärungsvernunft erreicht ihre genuine Konsequenz, sie wird positivistisch. Und dieses in das Naturgesetz kriechen zeigt sich eben schon in dem Titel des Hauptwerks von Silvio Gesell. Das heißt nämlich die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld. Und inwiefern kann man Gesell eine liberale Einstellung attestieren? Also ganz oberflächlich schon mal dadurch, dass er diesen Manchester-Kapitalismus relativ knallhart vertritt. Also Manchester-Kapitalismus ist ja diese Vorstellung eines freien Kapitalismus, der überhaupt gar nicht reguliert werden soll. Allerdings auf eher einer theoretischen Ebene zeigt sich dieser liberale Einschlag bei Gesell eben genau in seinem Verhältnis oder in seinem Verständnis des Verhältnisses von Kultur und Natur. Und ich werde versuchen, das relativ analog zu Kant nochmal zu bestimmen. Denn auch Gesell bindet den Kulturbegriff ausschließlich an die bürgerliche Zirkulation. Auch er supponiert das Identitätsverhältnis von freiem Willen des Waren- und Geldbesitzers, die im Austausch eben ein Identitätsverhältnis erfahren würden. Allerdings, und das ist schon der erste Unterschied zu Kant, polemisiert Gesell in dieser Schrift gegen den Wertbegriff, vor allem gegen den Marx'schen Wertbegriff. Er sagt nämlich, der Wert bei Marx, den er als ein Hirngespinst abzeichnet, der Wert sei nichts anderes als eine Schätzung, und hier haben wir wieder dieses Verständnis einer gedanklichen Abstraktion des Wertbegriffes, der Wertbegriff sei nichts anderes als eine Schätzung der Ware vor ihrem Tausch. Entscheidend sei aber nicht dieser Wert, also diese Schätzung vor dem Tausch, sondern eben der Preis, der diese Schätzung nach dem Austausch realisiert. Das heißt, Wertbegriff und Preisbegriff werden hier auf dieselbe Ebene gehoben. Und eben genau das ist dieser positivistische Einschlag, den Gesell hier aufweist. Also bei Kant gab es noch eine Trennung zwischen Wert und Preis in Anklang an Adam Smith, auf den er sich ja bezieht in seiner Metaphysik der Sitten. Ja, so dass eben Gesell zu dem Schluss kommen kann, ich zitiere, eine besondere Theorie des Wertes ist überflüssig. Und Gesell geht nun genauso vor wie Kant, denn er unterscheidet auch jetzt einen direkten Preis und einen indirekten Preis, wobei der direkte Preis von der Ware vertreten wird und der indirekte Preis vom Geld. Das heißt, auch in der Ware inkorporiert sich dieses Bedürfnis nach Kant, also im direkten Wert, nach Gesell, sorry, ganz analog zu Kant. Allerdings, und ich glaube, das ist wichtig hier mit reinzunehmen, allerdings hat sich dieses Bedürfnis bei Gesell verstofflicht. Das heißt, das Bedürfnis ist nicht mehr nur eine gedankliche Abstraktionsleistung, der Wert ist nicht mehr nur eine gedankliche Abstraktionsleistung wie bei Kant, sondern der Preis hat sich verstofflicht. Also hier kommt eine positivistische, stoffliche Komponente rein. So, dass man sagen kann, der freie Wille des Warenbesitzers geht in der Preisschätzung auf die konkrete Stofflichkeit des Bedürfnisses, während andererseits der freie Wille des Geldbesitzers in der Preisschätzung auf das Nichtstoffliche, wiederum Abstrakte, geht. Und mit dieser Voraussetzung des Identitätsverhältnisses an der Zirkulation gerät Gesell in denselben Widerspruch wie Kant. Denn er behauptet, ähnlich wie Kant, eigentlich sei der Tausch ja frei und gleich Identität, aber diese Identität würde scheitern an den ungleichen Bedingungen der Tauschpartner. Nämlich der direkte Preis der Ware und damit auch die Warenbesitzer müssen ihre Ware unmittelbar losschlagen, denn sonst würden sie einen stofflichen Preisverlust erfahren. Wohingegen der Geldbesitzer seine Ware nicht unmittelbar losschlagen muss, da er das schlechthin nichtstoffliche, nichtvergängliche, unvergängliche repräsentiert. Und genau dieser Widerspruch, den Gesell hier aufmacht, zwischen direktem Preis und indirektem Preis, dieser Widerspruch führt auch bei ihm zu einem strukturellen Antisemitismus. Und wie kann man das erklären? Nun ja, er geht genau wie Kant vor und sagt, da der freie Wille des zinstragenden Geldbesitzers dem stofflich Unvergänglichen gilt und er seine Ware, das Geld, vom Markt zurückhalten muss, muss dieser freie Wille wieder unter das Identitätsgesetz der Zirkulation gebannt werden. Weil dieser freie Wille eben dadurch, dass er auf das Nichtstoffliche geht, wiederum den Betrug repräsentiert. Das heißt, das Geldkapital, bei Gesell vor allem das zinstragende Kapital, repräsentiert auch hier sowas wie eine abstrakte Gegenkultur. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Gesell die ein oder andere antisemitische Aussage in seinem Buch hat. Ich würde aber sagen, den manifesten Antisemitismus wie bei Kant findet man bei Gesell so nicht. Und es ist durchaus ein Unterschied, den man, denke ich, mitdenken muss. Und wie wird nun diese Gegenkultur des zinstragenden Geldes, die nicht auf das stoffliche Bedürfnis, sondern auf das Abstrakte geht, wie wird diese Gegenkultur nach Gesell kultiviert? Es ist nicht mehr, wie bei Kant, ich habe es schon angedeutet, es ist nicht mehr die Unterwerfung unter das geistig-moralische Gesetz, das Judentum muss moralisiert werden, nach Kant, sondern es muss unter das Gesetz des stofflichen Preisverlustes gebannt werden. Und um das deutlich zu machen, möchte ich kurz ein Zitat aus der genannten Schrift vortragen. Dort heißt es, ich zitiere, Geld, das wie eine Zeitung veraltet, wie Kartoffeln fault, wie Eisen rostet, wie Äther sich verflüchtigt, kann allein sich als Tauschmittel von Kartoffeln, Zeitungen, Eisen und Äther bewähren. Und genau das ist nichts anderes als die Theorie des Freigelds bei Gesell, oder er spricht an anderen Stellen auch von Schwundgeld. Denn um diesen freien Willen zum Betrug des zinstragenden Kapitals zu brechen, muss das Geld eben denselben Bedingungen unterworfen werden, dieser Identität, der Zirkulation, wie der direkte Preis der Ware. Das heißt, das Geld muss vergänglich werden, eine stoffliche Vergänglichkeit an sich erfahren, die der stofflichen Vergänglichkeit der Waren entspricht. Also Gesell stellt sich das so vor, dass es eben dann in seiner Theorie des Freigelds solche Geldscheine gibt, wo verschiedene Werteinheiten draufgeklebt sind und sozusagen zyklisch, also pro einem gewissen Zyklus, immer eine Werteinheit des Geldes abgenommen wird, sozusagen ein stofflicher Preisverlust simuliert wird, analog zu den Waren. Und genau dieser stoffliche Wertverlust des Geldes oder dieser Preisverlust soll eben die Zinsknechtschaft brechen und soll das Geld wieder dem Markt zuführen, damit eben wieder Wachstum und Fortschritt und so weiter und so fort hergestellt wird. Ich denke auch, den folgenden Punkt kann ich relativ kurz andeuten, da das klar sein sollte. Natürlich ist es überhaupt nicht so, wie Gesell meint, dass dieser Profit oder ja, dass der Profit als Betrug eine Zirkulationskategorie ist. Es ist ja nicht so, dass Profit dadurch entsteht, dass die Geldbesitzer ihr Geld vom Markt zurückhalten können und dadurch sozusagen einen Preisvorteil gegenüber den Waren haben, sondern der Zins muss natürlich immer saldiert werden aus der realen Produktion von abstrakter Arbeit, aus der realen Produktion von Mehrwert. Aber da Gesell eben genauso wie Kant den Wertbegriff alleine auf die Zirkulation reduziert, kann er diesen Zusammenhang von Produktion, von Mehrwertproduktion und Mehrwertrealisation in der Zirkulationssphäre theoretisch überhaupt gar nicht fassen. Was heißt dieses Kulturverständnis bei Gesell nun für seinen Naturbegriff? Nun, ganz klar, es findet hier dieselbe epistemologische Reduktion statt. Dadurch, dass Kultur nur als Zirkulationsbegriff gefasst wird, fällt Gesell in dieselbe Naturalisierung, in dieselbe Ontologisierung wie Kant, nämlich er ontologisiert die Produktion, das Arbeits- und Konkurrenzsubjekt. Ich möchte, um das zu belegen, zwei Zitate anbringen. Ich zitiere, wie bei allen Lebewesen, so hängt auch das Gedeihen des Menschen in erster Linie davon ab, dass die Auslese nach den Naturgesetzen sich vollzieht. Diese Gesetze aber wollen den Wettstreit. Und Wettstreit verweist ja auf die universelle Konkurrenz, die ja als Naturgesetz gefasst wird und damit naturalisiert wird. Und was ist das Mittel dieses Wettstreits? Das dürfte klar sein, nach dem, was ich ausgeführt habe. Ich zitiere, Denn die Arbeit ist die einzige Waffe des gesitteten Menschen in seinem Kampfe ums Dasein. Also auch hier wieder eine Naturalisierung von Arbeit und Konkurrenz. Ich denke, in diesem Zitat wird schon latent ein gewisser Bezug auf Darwin deutlich. Und diesen Bezug auf Darwin findet man auch expresses verbis in diesem Werk von Gesell. Er lobt Darwin für seine Theorie. Und in der Tat, Gesells Theorie ist selbst sozialdarwinistisch. Ich möchte auch hier diesen Kultur-Natur-Dualismus bei Gesell zusammenfassen. Gesell hat genauso einen verkürzten Begriff von Kultur wie Kant, eben dieses bloße Zirkulationsparadigma. Allerdings ist der Unterschied der, dass es bei Gesell nicht mehr darum geht, die Naturanlagen weiterzutreiben, wie bei Kant durchzusetzen. Es geht für ihn im Gegenteil darum, Kultur so zu verändern, eben durch diese Freigeldtheorie, die Brechung des Zinses, dass Natur wiederhergestellt werden kann. Und durch diese Wiederherstellung der Natur, indem man in Kultur eingreift, wird Fortschritt möglich und so weiter und so fort. Das heißt, die natürliche Auslese muss hier wiederhergestellt, nicht durchgesetzt werden. Ich denke, dieser Unterschied von bei Kant Durchsetzen der Natur und Kultivierung der Natur, während bei Gesell Natur hier wiederhergestellt werden muss und nur begrenzt kultiviert werden kann, erklärt sich in der Tat aus dem unterschiedlichen historischen Kontext. Denn das, was der Robert Kurz immer als säkularisierte Entwertung bezeichnet hat, das heißt der Krisenprozess, ist um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert relativ weit fortgeschritten. Also um hier auch nur zwei Stichworte anzufügen, dass die Entwicklung des Finanzkapitals und die Entwicklung des Imperialismus, des nationalstaatlichen Imperialismus, sind ja schon säkulare Krisenerscheinungen. Und diese Zeit endete bekanntlich dann in der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933. Das heißt, wenn man die Konsequenzen aus dem, was ich referiert habe, nun zieht, ich würde Gesells Liberalismus einerseits als eine Konsolidierungsideologie bezeichnen wollen. Konsolidierungsideologie in dem Sinne, dass eben das Kapital schon auf seine eigenen Grundlagen prozessiert und sozusagen dieses Naturgesetz des Wertes nicht mehr durchgesetzt werden, sondern nur noch erhalten werden muss. Andererseits zeigt sich hier schon eine Krisenideologie bei Gesell an. Eben genau dieses, der Wert und damit die Natur muss wiederhergestellt werden, diese Gedankenbewegung des Wiederherstellens, das führt eben zu einem Biologismus, zu diesem Sozialdarwinismus, der in der Tat einen Unterschied aufweist zu dieser Naturalisierung bei Kant. Dass hier aufgrund der Krise, die der Wert hat, Wert wiederhergestellt, Natur wiederhergestellt werden muss, während bei Kant Natur einfach weitergetrieben wurde, führt zu einer Selbstbiologisierung bei Gesell. Nicht mehr wie bei Kant sind Natur die anderen, sondern hier ist Natur das Subjekt selbst. Es biologisiert sich selbst, indem es seinen eigenen Wert überhaupt wiederherstellen muss. Und bei Gesell findet man das in solchen Zitaten wie, er spricht von einer deutschen Aufzucht und so weiter und so fort. Warum habe ich nun diese Durchgänge durch Kant und Gesell hier angeführt? Zum einen, und das wird der zweite Teil dann ausführlicher behandeln, zum einen eben um der Begründungspflicht nachzukommen, dass diese Postwachstumsbewegung sich genau in dieses Verständnis von Kultur und Natur bei Kant und bei Gesell, freilich auf einer anderen Entwicklungsstufe des Wertabspaltungsverhältnisses einreiht. Zum anderen habe ich den Durchgang gemacht, um eben einen Zugang zu einem Verständnis von gesellschaftlichen Naturverhältnissen im Liberalismus zu gewinnen. Und hier möchte ich auch nochmal eben dieses Verständnis kurz zusammenfassen. Wir haben eben, was den Kulturbegriff im Liberalismus angeht, eben dieses verkürzte Verständnis von Kultur gebunden an eine Auffassung von Wert, die sich nur über die Zirkulation erstreckt. Und aus dieser epistemologischen Verkürzung eben im Kulturbegriff resultiert ein Naturbegriff, der Gesellschaft und Natur identifiziert. Das heißt, die Produktion, die abstrakte Arbeit als spezifisch gesellschaftliche Tätigkeitsform im Kapitalismus wird als Natur des Menschen aufgefasst. Das heißt, wir haben im Endeffekt eine Naturalisierung von gesellschaftlichen Verhältnissen in der liberalen Ideologie. Drittens aber, und es geht ein bisschen von dem Thema weg, aber ich halte das für einen wichtigen Punkt. Drittens habe ich deswegen Gesell und Kant hier angeführt, da ich denke, dass es in der Linken selbst, induziert durch die Krise des warenproduzierenden Patriarchats in der Postmoderne, eine gewisse Liaison gibt zwischen linker und liberaler Subjekttheorie. Und das hat natürlich mit der Zwangsindividualisierung des Neoliberalismus zu tun. Und da könnte man jetzt sicher auf vielen Ebenen diesen Zusammenhang kritisieren. Ich habe mich für einen Punkt entschieden, der mir öfter auch in Diskussionen begegnet, dass es nämlich meiner Ansicht nach da eine Illusion gibt, der Liberalismus sei weniger anfällig für Antisemitismus. Er sei sozusagen vielleicht dann doch die Theorie, auf die man sich zurückziehen kann im Vergleich zum völkischen Denken, wo im Endeffekt summa summarum, denke ich, die Konsequenz dahinter steht, zu sagen, okay, es gibt keinen notwendigen oder keinen strukturellen Zusammenhang zwischen Liberalismus und Antisemitismus. Und ich halte das in der Tat für eine Illusion, und ich glaube, dass diese Illusion hauptsächlich in dem sehr wichtigen Text von Moishe Postone Antisemitismus und Nationalsozialismus entfaltet wird. Denn Postone postuliert in diesem Text in der Tat indirekt, implizit eine Imprägniertheit des Liberalismus gegen den Antisemitismus. Denn seine Argumentation läuft ja so, dass er sagt, nun ja, das völkische Denken, das sei eigentlich sozusagen typisch antisemitisch, weil es das Konkrete affirmiert und es gegen das Abstrakte ausspielt, diese typische antisemitische Gedankenbewegung. Das heißt, es ist das völkische Denken, was die Produktion und die Arbeit konkretisiert und ausspielt gegen das Abstrakte, den Weltmarkt und die Zirkulation. Und weil es eben diese Produktion pseudokonkretistisch fasst, die konkrete deutsche Arbeit zum Beispiel. Deswegen wird es eben in diese Dichotomie geraten, das Abstrakte perhorisieren und dementsprechend antisemitisch werden. Während er in demselben Text sagt, das bürgerliche Denken, also eben auch dieser klassische Liberalismus, das sei offensichtlich insofern zumindest strukturell gefeit vor dem Antisemitismus, weil es ja das Abstrakte besetzen würde. Es sei der Liberalismus, der die Zirkulation, den Weltmarkt, das Abstrakte positiv besetzt und deswegen nicht unbedingt Gefahr laufe, antisemitisch zu werden. Und ich glaube, dass der Postone da in der Tat zwei Ebenen der Abstraktion verwechselt. Denn wenn man sich dieses Abstraktionsverständnis und dieses Kulturverständnis im Liberalismus vergegenwärtigt, würde ich sagen, hat auch der Liberalismus durchaus ein verkürztes Verständnis der gesellschaftlichen Abstraktion. Denn indem der Wert nur ein gedankliches Urteil ist, nur eine moralische Kultivierungsleistung, indem also der Wert als gedankliche Abstraktion gefasst wird, entsteht ja eine Abstraktionslücke zu der Realabstraktion des warenproduzierenden Patriarchats. Denn es ist ja nicht nur eine gedankliche Abstraktion der Wert, sondern eine reale Abstraktion in der Produktion, in der Tätigkeit selbst gegenüber dem stofflich konkreten Inhalt. Und diese Lücke, die sich auftut im Liberalismus zwischen einem seinerseits verkürzten Abstraktionsverständnis gegenüber der Realabstraktion, in diese Abstraktionslücke schlüpft gewissermaßen der Antisemitismus, im Falle Kants manifest und im Falle Gesells tatsächlich nur strukturell, nur in Anführungszeichen strukturell. Ich wäre tatsächlich jetzt schon mit dem ersten Part fertig. Ich habe vorhin gemeint, wir können gerne Raucherinnenpause machen. Also ich würde zumindest gerne eine rauchen. Vielleicht kann man einfach auch nochmal Verständnisfragen nach diesem ersten Teil anbringen. Und ich würde dann im zweiten Teil auf die Postwachstumsbewegung und deren Verständnis des Naturkulturdualismus zu sprechen kommen.
Würdest du also meinen, Daniel, dass vom Antisemitismus nur die gefeit sind, die kein verkürztes Verständnis der Abstraktion haben?
Ich würde sagen, also vom Antisemitismus sind nur die gefeit, die tatsächlich den Begriff der Abstraktion auf der Ebene der Realabstraktion in der Produktion fassen.
Das sind sehr wenige.
Das sind sehr wenige, ja. Ja.
Mir ist das zu logisch gedacht, so wie du es auch gemacht hast. Ist das besser so zu fassen, zu sagen, dass der Antisemitismus entwickelt sich aus dem Liberalismus in dem Moment, in dem er die Abstraktionslücke nicht einfach mehr einfach prozessieren lassen kann. Also das Spezifische am Liberalismus ist meines Erachtens eben, dass hinter dem Rücken einfach Wert und Arbeit prozessieren zu lassen. Und im Krisenmoment geht das nicht mehr. Also da kommt es mit dem Wiederherstellen von Natur, das scheint mir sehr richtig zu sein. Und in dem Moment muss was du Abstraktionslücke genannt hast, in dem Moment muss die erst geschlossen werden.
Aber Christoph...
Und deswegen kann man sich eigentlich gar nicht die Frage stellen, ob der Liberalismus in dem Moment der Krise gegen den Antisemitismus gefeit ist, weil er als Liberalismus sich gar nicht aufrechterhalten kann.
Naja.
Was man an der aktuellen politischen Situation, wenn man sich anguckt, was machen die ganzen Neoliberalen da gerade, wie funktioniert diese AfD-Gründungsgeschichte, das sind völlig durchgeknallte Neoliberale, die ihren Neoliberalismus in unglaublich autoritäre Fantasien verwandeln. Und dieser Verwandlungsprozess ist das Entstehungsmoment, wo der Antisemitismus anfängt oder sowas. Das heißt nicht, dass er vorher nicht da war, aber es ist etwas, was da entsteht und nicht was vorher logisch strukturell in dem Denken angelegt war, weil der Kant-Antisemitismus, der bezieht sich meines Erachtens, das ist ein deutsches Problem, der bezieht sich darauf, dass das Wertverhältnis tatsächlich gegen das Feudale durchgesetzt werden muss, im Gegensatz zu England. Die brauchen die Kultur, um überhaupt sowas wie freie Zirkulation, also die ganzen liberalen Zirkulationsbegriffe, denkbar zu machen. Und da muss auch wiederum etwas, ein Denken dieser Abstraktionslücke passieren. So kann man, glaube ich, den deutschen Idealismus erklären und macht Marx, glaube ich, auch ein bisschen. Und deswegen würde ich sagen, man darf nicht so logisch versuchen, sondern man muss sagen, man muss das Historische spezifischer machen.
Aber also da kommt mir der Liberalismus in der Tat so gut weg, weil ich glaube, das ist so ein bisschen eine Illusion zu glauben, dass das, was du sagst, dieses es prozessiert Arbeit und Wert vor sich her, irgendwann kommt die Krise, dann kann es nicht mehr vor sich her prozessieren und dann entsteht der Antisemitismus. Also das widerspricht, und glaube ich, nicht nur dem deutschen Liberalismus, sondern insgesamt widerspricht es der Tatsache, und deswegen habe ich das versucht, mit Gesell zu analogisieren, dass die Formen, in denen Kant denkt, mit diesem Setzen der Kultur aus der Gegenkultur, durchaus analog zu Gesell sind. Ich habe die Unterschiede, die da historisch bestehen, nicht nivellieren wollen, habe sie auch angedeutet. Aber die Grundform der Argumentation ist in der Tat schon dieselbe. Und ich glaube eben auch schon, dass in dieser Durchsetzungsgeschichte des Kapitals, wo es eben noch keine Krise gab, wo der Wert noch nicht auf seinen eigenen Grundlagen prozessierte, dass auch schon in dieser Durchsetzungsgeschichte dasselbe Verhältnis sozusagen von verkürzter Abstraktionsleistung und Antisemitismus vorhanden ist, wie es dann eben später bei Gesell strukturell vorhanden ist. Weil sonst müsstest du ja nachweisen können oder sagen können, was dabei Kant ganz anders ist in der Form der Argumentation. Aber in der Form der Argumentation ist es tatsächlich sozusagen, zumindest von der Form her, dasselbe Problem wie bei Gesell mit diesem Setzen der Kultur aus der Gegenkultur. Und ich meine, dass bei Kant zum Beispiel der Kaufmann dann derjenige ist, der sozusagen das Judentum repräsentieren soll und bei Gesell das zinstragende Kapital, also um mal so einen Punkt aufzugreifen, das erklärt sich ja schlichtweg aus dem historischen Unterschied, in dem die gewirkt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man deine Richtung weitergeht, man im Endeffekt dahin kommt, sozusagen dem Kant zugute zu halten, dass er im 18. Jahrhundert gelebt hat. Und also das fände ich ein bisschen eine seltsame Argumentation.
Man hält dem da nichts zugute, man stellt das einfach nur fest. Aber
also die Pause jetzt, oder?
Ja. Ja.